Georg Jelden, begleitet von Wolf Reinhardt am Klavier, sang da aus Ernst Krenneks Reisebuch aus den österreichischen Alpen das Lied Die Alpenbewohner. Krenneck hatte auf seiner Reise begreifen müssen, dass Touristen am Berg von den Einwohnern bestenfalls geduldet werden, weil man mit ihnen Geld verdienen kann. Und irgendwie kann man sie auch verstehen, die Alpenbewohner. Einerseits. Andererseits, sie sind halt so schön, die Berge, und tun uns Flachländern so gut. Wir lieben die Ruhe, die Luft, den Frieden und einige von uns suchen auch die Herausforderung. Jens Richter ist so einer. Er ist Klettertrainer und Bergcoach und hat auch einen Kletterführer für die Pfalz geschrieben. Er ist mir jetzt aus Kaiserslautern zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Richter.
Schönen guten Morgen, Frau Juncker.
Bevor wir uns sozusagen in die Wand begeben, würde ich gerne ein paar Begriffe kurz auseinanderklamüsern. Bergsteigen, Bergklettern, Freeclimbing, also Freiklettern, was sind da die Unterschiede?
Das ist wie beim Radfahren oder Rennen auch. Sie haben unterschiedlichste Sportarten unter einem Oberbegriff zusammengefasst. Und so wie eben auch Bahnradfahren zum Beispiel und Mountainbiken zwei ganz unterschiedliche Sportarten sind, so ist es das Bergsteigen und das Sportklettern eben auch. Also der Begriff Freeclimbing heißt ja nichts anderes als ohne künstliche Hilfsmittel. Das heißt nicht ohne Seil, man klettert gesichert, aber man klettert eben frei. Hat eine ganz andere Dimension als das technische Klettern in den Alpen oder das Bouldern eben in Absprunghöhe mit schwersten technischen Schwierigkeiten kurz über dem Boden. Das sind einfach unterschiedliche Sportarten, die sich auch nicht unmittelbar miteinander vergleichen lassen.
Und Sie machen jetzt das Klettern oder auch Freeclimbing?
Das ist eine der Sportarten. Also ich fühle mich in den Bergen genauso zu Hause, auch in den hohen Bergen, in den Meerseilingtouren oder beim Bergsteigen. Aber eben auch bei uns in der Region, vor allen Dingen eben im Pfälzerwald beim Freeclimb oder wir sagen eben Sportklettern.
Was muss man an Voraussetzungen mitbringen, physisch und psychisch?
Ich glaube, es ist eine gute Voraussetzung, den Kopf frei zu haben. Also einfach sich auf den Moment fokussieren zu können, den Kopf frei zu haben. Kraft, die ist nebensächlich erstmal, also bis zu einem gewissen Schwierigkeitsgrad ist vor allen Dingen das Bewegungsgefühl vor allen Dingen hauptsächlich. Und also ein gutes Körpergefühl und eben auch Geschicklichkeit. Die Kraft als solche kommt ab einer bestimmten Schwierigkeit ins Spiel, also ohne Athletik geht es lange nicht. Aber das ist ja das Schöne beim Klettern, dass sie eben mit verschiedensten Techniken auf der Reibungsplatte oder am Riss auch mit 20 Kilo Übergewicht und mit wenig Kraft trotzdem immer noch schön und schwer klettern können. Also das Klettern bietet wirklich für fast jeden irgendwas.
Was ist eine Reibungsplatte und was ist ein Riss?
Ja, natürlich. Es gibt eben unterschiedlichste Möglichkeiten. Und gerade unser Schönerfelser Sandstein bietet da alles, was man sich vorstellen kann. Also sie haben das athletische Klettern im Überhang, wo sie vor allen Dingen mit Körperspannung arbeiten, also in überhängten Felsen. Sie können aber auch auf einer geneigten Platte sich bewegen, wo es um Technik geht, wo sie die Hände vor allen Dingen zum Stützen haben, wo sehr viel über Fuß und Fußtechnik und Schwerpunktverlagerung passiert. Oder ein Riss eben, eine Felsspalte, die durch Erosion entstanden ist, wo sie die Hände drin verklemmen und die Füße und sich an diesen verklemmten Händen und Füßen nach oben bewegen. Das sind ganz unterschiedlichste Techniken, die das Klettern verlangt, eben vor allen Dingen auch das Sport und das Freiklettern. Jede Technik hat dann ihre Meister, also Menschen, die das ganz besonders gut können.
Und wie kommt man da hin? Also wenn ich mich jetzt entscheiden würde und sagen würde, Mensch, das sieht auch so toll aus, man ist in der Natur, ich möchte das gerne lernen, wie muss ich da anfangen?
Also der schönste Weg oder der sicherste Weg ist es natürlich, dass ich mich bei Profis einfach einbuche, dass ich mir also jemanden buche, der mir das zeigt, zum Beispiel eben bei unserer Kletterschule Adrenalin Concepts oder bei irgendeiner anderen einen Kletterkurs belege und mir das dann erstmal über 2 Tage hinweg einige Grundlagen beibringen lasse und dann auf dieser sicheren Basis aufbauen kann.
Und gehe ich da direkt natürlich in den Berg oder erstmal in der Halle?
Ich persönlich tendiere immer dazu, die Menschen direkt rauszuschicken. Das sind eben auch wieder 2 unterschiedliche Paar Schuhe. Das Klettern in der Halle ist sehr athletisch, sehr kraftorientiert, eigentlich immer bezogen auf den nächsten optischen Punkt. Also die Griffe sind farblich markiert, es gibt wenig Auswahlmöglichkeiten. Und das draußen ist eben eine ganz andere Welt. Sie haben auf 2 Quadratmetern Sandstein, haben Sie 50 Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und jeder macht es ein bisschen anders. Und wenn Sie in einer Kletterhalle dieselbe Tour 3-mal klettern, werden Sie sie wohl gleich klettern. Wenn Sie draußen im Sandstein oder wo auch immer eine Tour 3-mal klettern, werden Sie sie immer ganz anders klettern.
Und eine Tour klettern heißt, dass man dann an eine Stelle kommt, da würde ich dann mit dem Kletterlehrer hingehen und die ist dann schon vorgebohrt. Und die zeigen mir dann, welchen Haken ich mich entlang hangeln muss oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja. Ja, das ist eben eine Sportart des Kletterns, das technische Klettern, wie es früher in der Pfalz auch passiert ist und heute zum Teil noch in den großen Bergen. Das heißt, ich bewege mich von Haken zu Haken. Das machen wir aber heutzutage nicht mehr und schon gar nicht in der Pfalz, sondern da ist es eben so, wie Sie sagen, die Touren sind voreingerichtet. Und dann gibt es die Möglichkeiten mit mobilen Sicherungsmitteln, also sogenannten Friends, Keilen, Klemmgeräten, sich abzusichern, also die in Rissen zu platzieren. Dann hängt man das Seil ein und macht das danach nach dem Klettern wieder raus. Der Nachsteiger macht also diese Sicherungsmittel wieder raus, da bleibt nichts zurück. Das ist diese reinste Sportart. Und dann gibt es eben Sicherungsringe, die werden bei der Erstbegehung platziert und bleiben auch im Fels. Und dann schaut man nach oben, sieht, da ist eine Tour vorgegeben durch eine natürliche Linie und durch Ringe, die im Fels stecken. Und die entlang klettert man eben dann mit seinen eigenen Wegfindungen. Der eine ein bisschen links, der andere ein bisschen rechts und so weiter.
Wo sind denn die größten Gefahren? Ich meine, man braucht ja einen Partner, der einen sichert, der unten steht und das Seil nachgibt und auch hält, wenn man fällt. Das muss ja auch trainiert werden.
Das ist eben genau auch der Punkt. Das Klettern als solches ist eigentlich sehr sicher. Es passieren beim Klettern sehr, sehr wenige Unfälle. Wenn Unfälle passieren, dann sind sie eben auch immer gleich schmerzhaft. Und ein großer, großer Faktor ist eben der Faktor Mensch. Also fehlerhaftes Sichern, Fehler beim Abseilen, was auch immer. Und dieses klassische Bergheroentum, also die Bergseilschaften, die da in Freundschaft verbunden sind, die gibt es Gott sei Dank immer noch. Weitgehend sind es aber eben einfach Zweckgemeinschaften. Und da sollte schon jeder schauen, inwieweit eben der Partner, den ich mir jetzt gerade zufällig ausgewählt habe, auch das, was er tut, auch wirklich beherrscht. Das heißt, das ordentlich zu lernen oder sich auch eben zeigen zu lassen und zu prüfen und den anderen auch erstmal sich anzuschauen, bevor man mit dem klettert, das sollte man schon tun.
Ist das dann auch das Thema Ihrer Managerbergkurse?
Das Thema Vertrauen ist genau das, um das es geht. Nicht nur, aber es ist wesentlich. Das heißt, wenn Sie im Top-Management Menschen, die es eben gewöhnt sind, das Sagen zu haben, subjektiv das Leben des anderen in die Hand geben, hat das eine Auswirkung. Und wenn jemand von oben auf einen herabschaut, der sonst oben sitzt, hat das eine Auswirkung. Und das Ganze mit einem guten Know-how gekoppelt, diese Erlebnisbühne des Draußenseins und des Sich-Spürens, das ist unbezahlbar für Lerneffekte.
Okay, und wenn man dann klettert, wo sind in Deutschland die schönsten Kletterberge?
Wir haben das große Glück, dass wir in Deutschland einige traditionelle Klettergebiete haben. Also das heißt Gebiete, in denen das Klettern über 100 Jahre hinweg gewachsen ist und eben nicht wie in vielen Kalkgebieten Frankreichs oder Italiens in den letzten Jahren dann Gebiete immer im gleichen Raster eingebohrt werden, sondern wir in Deutschland, wir haben mit dem Elbsandsteingebirge, also mit der Sächsischen Schweiz, die Wiege des Felskletterns, ein fantastisches Klettergebiet mit ganz eigenen Regeln, ganz eigenen ethischen Voraussetzungen. Und wir haben in der Pfalz eben bei uns im Schönfelser Wasgau dieses traditionell gewachsene Klettergebiet. Das heißt eben auch, es gibt ganz viele leichtere Touren, die sind 80 Jahre alt, 100 Jahre alt. Da kann ich mich heute auf uralten Spuren bewegen. Die werden selbst abgesichert. Da sind keine Ringe drin, sondern die sind gut absicherbar mit natürlichen Gegebenheiten, Sanduhren, Klemmgeräte und so weiter. Und dann gibt es über die Sächsische Schweiz und die Pfalz als Sandsteinklettergebiete hinaus noch einige andere, vor allen Dingen die Fränkische Schweiz, also das Frankenjura, das Gebiet um Erlangen herum weitläufig. Und das ist dann Kalkstein, das ist das dritte traditionelle Klettergebiet in Deutschland. Und Kalkstein hat wieder ganz andere Voraussetzungen und Anforderungen als im Sandstein.
Egal ob in Sandstein oder in welchem Gebirge auch immer, diese Routen, die dort vorgegeben sind, die tragen oft sehr, sehr lustige Namen. Also ich habe in Ihrem Kletterführer Routen entdeckt, die heißen Wurstplatte, Otto Normalverbraucher oder auch Operkante. Wie kommen diese Routen zu Ihren Namen?
Das ist ja das Schöne am Erstbegehen. Fangen wir mal so an. Ich habe ja heute kaum noch Möglichkeiten, irgendwo ein Stück Fels oder ein Stück Welt zu finden, wo noch nicht jemand seinen Fuß hingesetzt hat. Und beim Klettern geht das eben noch. Also die schönsten Erlebnisse bei Erstbegehungen in Südostasien, Patagonien oder Südafrika in großen Wänden sind wirklich immer dort, wo noch nie jemand vorher war, wo man dann irgendwelche alten Höhlenmalereien findet oder irgendwelche tollen Erlebnisse hat. Und diese Erlebnisse fließen in den Namen mit ein. Wenn das jetzt in so einem Gebiet wie in der Pfalz ist, wo eben auch sehr konsumiert wird, also wo jemand hingeht, sich noch ein Stück Fels findet, wo eben noch niemand hochgeklettert ist, seilt sich von oben ab und bohrt diese Tour von oben ein, was immer erstmal nachrangig ist des Kletterns von unten, dann hat er vielleicht ein schönes Erlebnis gehabt auf dem Weg dahin oder er hat beim Abseilen hat ihn eine Biene gestochen oder vielleicht war auch der Opa dabei und das gibt eben dann so einen spontanen Impuls für die Namensgebung. Transportiert aber oft keine Message.
Apropos Opa und Opa-Kante, gibt es sowas wie ein Verfallsdatum, ab wann man nicht mehr klettern kann?
Das ist eine schöne Frage. Ich habe selbst Freunde, auch in der Sächsischen Schweiz, aber auch in der Pfalz, die sind weit über 80. Also der eine Herr, der ist jetzt Mitte 90, klettert immer noch jedes Wochenende mit und wurde an seinem Geburtstag, das war gerade vor einigen Wochen, auf einer Sänfte zum Einstieg eines Felsens getragen. Also es gibt kein Verfallsdatum. Wir haben selbst in unseren Kletterkursen, in unserer Kletterschule immer wieder auch Senioren, die mit Ende 70 oder Anfang 80 sagen, Mensch, ich würde das unbedingt mal probieren. Und die mit einer gewissen, einfach ein bisschen Körpergefühl und Standsicherheit wirklich klettern können und das auch genießen können. Also es kann fast jeder Mensch, der sich einigermaßen bewegen kann und der in der Lage ist, die Treppe runter in den Keller zu laufen, der kann auch zum Klettern gehen und kann das genießen.
Jens Richter, Dankeschön. Wie verabschiedet man sich cool und korrekt unter Kletterern?
Es gibt eigentlich da nicht wirklich sowas wie Bergfrei oder Bergheil oder Petriheil. Das sagt man höchstens, wenn man oben auf dem Gipfel ist, sondern wenn man losgeht, wünscht man sich viel Glück und viel Erfolg und das meint man dann auch so.
Das meine ich auch. Servus. Immer einen guten Griff wünsche ich und musikalisch bleiben wir ganz weit oben auf dem Berg.